wäre bestimmt gesegnet, wenn man nicht mehr aufhört zu sagen, Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Lass uns Platz nehmen. Heute spreche ich über uns, will ich über uns sprechen und über Jesus und wie Gott uns sieht und wie er uns einschätzt, was wir in seinen Augen sind. Mein Thema ist, für Gott bist du einmalig. Dich gibt es nur einmal in deiner Zusammensetzung mit deiner DNA und Gene und was auch alles ist. Obwohl du vielleicht deiner Mutter ähnlich bist, deinem Vater ähnlich bist, deinem Bruder ähnlich bist oder ein Zwilling, auch Zwillinge sind individuell. So, du bist einmalig. Eine Idee Gottes. Du bist Gottes Eigentum, von Gott erwählt, von Gott berufen, von Gott den Namen bekommen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Preis dem Herrn. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Am Freitag habe ich ein ganz gutes Thema über das Vergessen. Weißt du, manche Leute sind vergesslich. Wenn man älter wird, wird man vergesslich. Und wir sollten vergessen lernen. Denn das ist auch eine Aufgabe. Lerne zu vergessen deine verlorenen Schlachten. Das wird die Botschaft sein am Freitag. Vergiss, was Negatives in deinem Leben passiert ist. Vergiss die Fehler. Vergiss das zu kurz kommen, wo du versagt hast. Und wir versagen mannigfaltig, der Gerechte fällt. Ja, wie oft fällt er? 70 Mal am Tag oder 700 Mal am Tag. Denn so oft musst du auch vergeben. Also 70 mal 7. So, Gott möge uns helfen, dieses Thema richtig zu verstehen. Vergesst deine verlorenen Schlachten. Dann haben wir Silvester. Da fangen wir um 19 Uhr an. Und wir werden ja Losungen geben hier fürs neue Jahr. Wie geht's 2017 weiter? Aber zuerst einmal, wir machen so einen Gedenkstein. Bis hierher hat Gott uns gebracht, bis hier hat uns geholfen, dieses Eben-Ezer. Wir bauen ein Altar und sagen, Gott danke. 2016 war ein tolles Jahr. Sind viele Leute gestorben, sind viele Leute, was weiß ich, irgendwie umgekommen, ist so viel gewesen, aber trotzdem, für uns war ein gutes Jahr, Gott war mit uns. Er hat uns durchgetragen auf Adlersflügeln, durch das tosende Meer. Unten hast du gesehen, da schwimmt alles davon, unten hast du gesehen, da ist die Katastrophe und die Krise, was auch immer ist. Wir wissen eines, der, der bei uns das gute Werk angefangen, der wird es auch vollenden. Also 2017 war für uns, wie auch egal, mit guten und mit schlechten Dingen, positiv. Also ich sehe alles positiv. Denn der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, die Leute, die heimgegangen sind, auch in unserer Gemeinde, diese Leute sind zu Hause, die müssen nicht mehr kämpfen, die müssen nicht mehr beten, die müssen nicht mehr in die Versammlung gehen, die müssen nicht mehr opfern und so weiter. Die sind erlöst von all diesen Dingen, von Krankheiten und Geschwüren, Tumore und Krebs, was auch immer gewesen ist. Weißt du, die sind zu Hause. Und ich sage Halleluja. Danke, Jesus, für meine Brüder und Schwestern, die das Ziel erreicht haben. Die werden jetzt gekrönt. Und ich muss immer noch rennen. Ja, 2017 wird auch ein gutes Jahr werden. Ich bin guter Zuversicht. Gott hat uns ein gutes Wort, oder mir hat persönlich ein gutes Wort gegeben. Mit Gott gehen wir vorwärts. Das wird am Sonntag das Thema sein, um 11 Uhr. Mit Gott geht es vorwärts, nicht rückwärts. Auch wenn wir Rückschläge haben, mit Gott geht es vorwärts. Denn auch Rückschläge, wenn wir die erleben und die stecken wir einfach so ein, dann legen wir Rückwärtsgang, ein bisschen zurück und dann mit Anlauf gehen wir nach vorne. Im Namen des lebendigen Gottes herzlich eingeladen. Und ich freue mich für jeden, der kommt, und bete, dass Menschen gesegnet werden, auch in diesen Tagen. Denn wir möchten, dass die Menschen nicht mit Enttäuschung, mit Frust, mit Traurigkeit, mit Furcht ins neue Jahr gehen. Ich möchte, dass die Menschen sich freuen. Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann und will gegen uns sein? Weder hohes noch tiefes, vergangenes noch zukünftiges noch, was weiß ich, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Uns kann nichts trennen, was in der Vergangenheit war, von der Liebe Gottes. Uns kann uns auch nicht trennen von der Liebe Gottes, was kommt und was noch kommen wird. So. Du bist einmalig, du bist was Besonderes für den lieben Gott. Als Gott dich schuf, legte liebevoll so ein Stück von sich selbst in dir rein. Und das ist hier drin jetzt in deinem Herzen. Die Hoffnung, die Freude, der Friede Gottes und alles mögliche, ein Stück von sich selbst hineingegeben. Er blies den Menschen an und sagt, nimm hin meinen Geist. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele wurde der Mensch. So, und das kann dir niemand nehmen, das, was Gott dir gegeben hat. Der Teufel kann dir deinen Körper zerstören, der kann deine Gedanken verwirren, der Teufel kann dich lähmen, was weiß ich, kann dich blockieren, aber der kann das dir nicht rauben, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Den Glauben an die Zukunft, den Glauben an die Liebe Gottes, den Glauben an dich selbst, das, was du bist. Und mein Thema und meine Botschaft ist, du bist einmalig, du bist besonders vor Gott. Und deshalb bleibe das, was du bist, im Namen Gottes. Heilige dich, reinige dich. Weißt, mach dich bereit für den Herrn, dass du ihm begegnest und dann, dass du bist. Gott wird nicht den Johannes Matthäus bei dir suchen, sondern er wird dich suchen. Bist du das gewesen, was du sein solltest? Gott wollte, dass du einmalig bist, dass du niemand kopierst, niemand nachäffst oder irgendwie versuchst, dich zu produzieren durch irgendwas anderem. Nein, du bist so, wie Gott dich wollte, mit deinen Handicaps. Oder sage ich bewusst, ich sage nicht nur mit deinen Vorteilen, auch mit deinen dunklen Stellen. Da habe ich neulich mit deiner Frau mich unterhalten und die hat so einen dunklen Fleck. Ich habe gedacht, die hat so Mutter mal. Nein, diesen Fleck hat sie extra gemacht, damit man von vielen anderen abgelenkt wird. Weißt du, so dunklen Punkt. Und genau dieser dunkle Punkt ist ein Schönheitsfehler vielleicht, denken wir. Und genau das ist, was dich was Besonderes macht. Alle anderen haben andere Punkte. Aber du hast so einen Schönheitspunkt von dem lieben Gott bekommen, vielleicht auf der Nasenspitze, irgendwo, was weiß ich. Und das fällt auf. Und Gott will, dass du mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, dass du das tust, was du bist. Für Gott bist du was Besonderes, sehr wertvoll. Er hat sein alles dir gegeben, sein Sohn und so weiter, den Heiligen Geist. Und es ist vollkommen egal, was andere über dich behaupten, du bist besonders. Egal, was die Zeitung über dich schreibt. Weißt du, heute werden die Leute runtergeputzt, runtergemacht, fertig gemacht, zu Schnecke gemacht. Jesaja 43, Vers 4, das ist mein Einstieg. Weil du so wertvoll bist, Halleluja, weil du so wertvoll bist, weil du so besonders bist, weil du so hervorragend bist, in meinen Augen, so kostbar, so einmalig, sollst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb, preis Gott, ich habe dich lieb, Gott hat dich lieb. Du sollst was Besonderes sein, du bist einmalig, du bist kostbar in seinen Augen, kostbarer als Gold, kostbarer als Silber, kostbarer als alle Schätze und alle Metalle dieser Erde, als Geld. Eine Seele ist mehr wert als alles, was die Welt dir besitzt und geben kann, einem Menschen. Gott hat dich lieb, weil du von ihm bist. Du hast etwas von Gott in deinem Herzen. Du bist das Ebenbild Gottes. Du trägst das Bild Gottes in dir. Verstehst du? Deshalb bist du besonders. Deshalb bist du so kostbar. Deshalb bist du so einmalig, weil du was Besonderes bist. Du bist in seinem Bild. Du bist kein Zufall. Du bist eine Idee Gottes. Und das ist eine tolle Idee. Halleluja. Tolle Idee. Gott ist stolz, dass es dich gibt. Ich werde nie vergessen, in der Nazareth-Kirche, in der großen Kirche, da war der Nachmittagsgottesdienst und da war eine Frau, die hat ein Baby bekommen. Ein kleines Putzel, verstehst du? Das ist mein Baby. Er hat gesagt, ist schön. Und allen Leuten, wo da vorbeigingen zum Gottesdienst, hat sie immer gezeigt, das ist mein Baby. Mein Baby. Und genauso stolz darfst du sein. Ja, Gott sagt, das ist mein Baby. Das ist mein Kind. Dich habe ich gewollt. Dich habe ich so geschaffen. Bisschen kurz, aber gut. Verstehst? Oder ein bisschen lang, aber trotzdem schön. Ich habe dich geschaffen. Und du darfst stolz sein. Du bist für Gott wichtig. Du bist sein Trumpf. Und ich betone, du bist sein Trumpf. Nicht nur sein Triumph, sondern sein Trumpf. Wegen dir muss der Teufel den Mund halten. Wegen dir kann er nicht schalten und walten, wie er möchte. Wegen dir. So. Ihm sind deine Erfahrungen wichtig. Das, was du erlebst. Weißt du, das, was du erlebst, erlebt Gott nicht. Entschuldigung, Gott kriegt keine Kinder. Gott hat keinen Sex. Gott hat so vieles nicht, was wir haben. Gott weiß nicht, was Leid ist. Deshalb hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit er ans Kreuz geht, damit der liebe Gott endlich weiß, was Leiden ist, was Opfer ist, was Hingabe ist. So vieles, was wir durchmachen, das kennt Gott nicht. Deshalb hat er dich als Spion auf diese Erde geschickt, um zu erfahren und zu erleben, was ist das Leben wirklich. Du sollst nämlich sein Zeuge sein. Sein Zeuge sein, dass Gott dich trotzdem durchträgt, trotzdem führt, trotzdem leitet, so wie der Hiob. Kann Gott den bewahren? Wird er den bewahren? Wird er den beschützen? Ja, Gott wird es. Gott tut es. Und der Hiob hat bewiesen, du kannst auf mich rechnen, lieber Gott. Du kannst auf mich rechnen. So, du bist sehr wichtig. Gott, sind deine Gedanken wichtig, deine Empfindungen wichtig, deine Enttäuschungen. Gott weiß nicht, was Enttäuschung ist. In aller Liebe, auch wenn er Gott ist. Er weiß nicht, was Enttäuschung ist, was Bitterkeit ist, was Misserfolg ist. Das weiß nicht. Aber du machst es durch. Durch seine Kraft und Gnade lernst du kennen und du bezeugst, mein Gott, durch das alles hast du mich durchgetragen. Hier hast du mir geholfen und da hast du mir geholfen und ich habe dich gehabt und du bist zuverlässig. Auf dich kann ich mich verlassen. So, du bist ein Zeuge. Nicht nur, dass du sagst, ich kenne Jesus. Nein, du musst bezeugen, was du erlebst mit ihm, was du durchmachst mit ihm. So, Gott ist für uns. Du bist sein Handlanger, sein Diener, sein Werkzeug, dein auserwähltes Werkzeug, so wie der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein auserwähltes Werkzeug und er musste durch viele Dinge gehen, Schiffbruch erleiden, wilden Tieren vorgeworfen werden. Das hat der liebe Gott noch nie gemacht. Ich will dir bewusst sagen, Gott hat noch nie, war er noch nie in der Löwengrube. Der liebe Gott war noch nie im Feuerofen. Aber er sagt, ich will mit dir gehen, wenn du durchs Feuer gehst. Ich will bei dir sein, wenn du durchs Wasser gehst. Die Fluten werden dich nicht ersäufen. Deshalb, Gott braucht jemanden, der das auskundschaftet, der das ausprobiert, der das experimentiert. Du musst eine ganz andere Sicht von Gott bekommen. Er ist dein Vater und er probiert mal das und mal das und mal dies und jenes. Gott sucht deine Nähe. Er kommt zu uns und er ist durch Jesus zu uns gekommen. Er hat seine Werte, sein Reichtum, seine Größe, seine Schätze, sein alles in dein und mein und unser Leben hinein investiert. Du bist von Gott erwählt. Jetzt hör zu. Die Erwählung ist ein großes Thema. Die meisten verstehen nicht. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du nicht verstehen, was Erwählung ist. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Da hat es noch keinen Regentropfen gegeben, keinen Regenwurm und gar nichts. Epheser 1, Vers 4. Vor Grundlegung der Welt bist du erwählt. Gott hat dich gewollt. Und dass du gerade in der Situation kommst, in der Familie von Süfkes oder Dealer oder Fabrikanten, verstehst du damit? Der Herr weiß, wie das funktioniert. Und wir müssen uns bewähren. Das ist, wozu wir erwählt worden sind. Wir sind bestimmt, dass wir unsere Prüfungen bestehen. Und Psalm 139, Vers 14, da heißt es, ich danke dir, Vater und Gott, Allmächtiger, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Verfluch dich selber nicht, verwünsch dich selber nicht, verhex dich selber nicht. Das tun viele Christen. Ich danke dir. Fang an, Gott zu danken, dass du, auch wenn du eine krumme Nase hast und abstehende Ohren, fang an, Gott zu danken. Gott, du hast mich wunderbar gemacht mit der krummen Nase. Verstehst? Mit den abstehenden Ohren. Oder was auch immer ist. Du hast mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke. Und das weiß ich wohl. Und deshalb, das sind nämlich die Zeugnisse, die wir von Gott, für Gott ablegen. Und du sollst wissen, dass du einmalig bist und unverwechselbar. Dein Daumen oder deine Fingerabdrücke, verstehst du, sind unverwechselbar. Deshalb, dein Ausweis kannst du sparen, aber dein Fingerabdruck, das ist das, was Einmaliges. Das hast du nur du. Und dank der Computertechnik, was wir heute haben, da können wir jeden Flüchtling feststellen, wie oft er durch die Grenze gegangen ist und wie oft er seinen Pass weggeworfen hat und seinen Namen geändert hat. Dein Fingerabdruck, das ist deine Identität. Und meine Lieben, wir sind der Fingerabdruck Gottes. Halleluja. Jeder einzelne von uns ein Fingerabdruck Gottes. Du sollst wissen, dein Leben trägt die Handschrift Gottes, die Signatur, Gottes Stempel. Das Siegel Gottes ist auf deinem Leben. Und das ist vollkommen egal, was jetzt die Leute erzählen, was sie sagen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Halleluja. Je mehr die das sagen, desto mehr wird das aus dir. Das ist unser Vorrecht. Du sollst wissen, es ist gut so, wie ich bin. So wie Gott mich geschaffen hat, mit meinen Grenzen, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Wunderbar. Aber Gott hat mich auch mit meinen Unfähigkeiten geschaffen. Kannst nicht. Verstehst du irgendwas? Irgendwas blockiert. Und auch diese Dinge sind vom lieben Gott. Nicht nur die Dinge, die funktionieren. Das ist prima. Weißt du, wir erzählen immer den Leuten, was wir so können, was und so weiter, was wir haben. Aber erzählen den Leuten auch, was du nicht hast, was du nicht kannst, was du nicht bist. Das ist nämlich, dass Gott trotzdem hier ist und trotzdem hilft und trotzdem. Es ist gut so, wie du bist, mit deinen Begrenzungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Unmöglichkeiten. Du kannst morgens nicht aufstehen. Das ist gut so. Gott hat dich für den Abend geschaffen, für die Nacht. Du sollst wissen, du bist teuer erkauft. Du hast Gott sehr viel Arbeit gemacht mit deinen Problemchen, Wehwehchen, Zipperleins. Das ist die Liebe Gottes. Für Gott war es nicht einfach, dich zu erlösen. Was glaubst du, wie viel er noch schwitzen muss, um dich und mich zu erlösen? Was er noch alles anstellen muss, um dich mit Seilen der Liebe zu ziehen? Die reißen immer wieder. Und dann muss er wieder von vorne anfangen und immer wieder neu versuchen. Plan A versagt, Plan B muss eingesetzt werden und dann geht es einfach durch. Und Gottes Alphabet ist noch viel länger, als du denkst. Weißt du, der hört nicht bei Z auf. Der macht einfach weiter. Das nächste bitte. Und die nächste Situation, er hat sehr viele Probleme, um all das zu bewältigen in deinem Leben, was bewältigt werden muss. Das geht nicht von heute auf morgen. Und deshalb hat er 7 Tage gebraucht, bis er die Welt geschaffen hat. Und er braucht 40 Jahre, bis er dich und mich erlöst. Und das reicht oft nicht. Dann braucht er 80 Jahre. Und bei Mose hat er 120 gebraucht. Ja, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Gott hat es auch nicht einfach gehabt, dich zu halten am Glauben. Weißt du, wie oft wolltest du Gott entwischen? Er hat sich gefreut, endlich habe ich es, verstehst du? Und dann ist der Hase weg. Wie schnell ist das gegangen? Überleg einmal, der hat gar nicht hingeguckt, der hat gedacht, jetzt sitzt er ganz schön und jetzt liebt er mich und jetzt freut er sich. Und dann ist wieder weg, da kommt jemand vorbei und pfeift und dann rennt er nach. Es war Gott nicht einfach, dich bei Stange zu halten, beim Interesse. Es war nicht einfach, dich zu ertragen. Weißt du, du bist ständig Gott auf die Nerven gegangen. So wie die kleinen Kinder bei der Mutter. Mutter, warum ist der Ring rund? Warum gibt es Tag und Nacht? Warum ist das? Warum ist das? Warum ist das? So viele Fragen. Warum ist die Bibel so und warum ist das nicht so? War es nicht einfach, dich zu verstehen? Gott muss sich so hineinversetzen in dein Leben, dass er dich begreift, auf dich eingeht. Und wie oft musste der Herr dir helfen? In wie viel Not hat mir der gnädige Gott geholfen? Immer wieder. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst vorsichtig fahren? Und was machst du? Wieder querfällt ein, wieder nimmst du die Abkürzung, wieder gehst du in die nächste Katastrophe rein. Wie oft? In wie viel Not hat dich der gnädige Gott gnädig durchgetragen? Gott musste oft seine Pläne für dich in deinem Leben ändern. Das war wieder nichts. Mann, jetzt hat er wieder vermurkst alles. Wieder neu umdenken, wieder neu umstellen, wieder. Weißt du, er hat immer wieder probiert, wie kann ich den Jungen oder das Mädel ans Ziel bringen? Das ist nicht einfach. Der Herr wollte dir eine Zukunft geben, eine Zukunft gestalten. Und das ist nicht einfach für den lieben Gott gewesen. Du hast mit deinen Sünden mir so viel Arbeit gemacht. Sünden ist, dass du immer wieder mal aufgemotzt hast. Warum hast du uns rausgeführt? Warum ist das Wasser nicht, was weiß ich, süß? Warum ist nur, muss ich bitteres Wasser trinken? Warum muss ich die Vögel fangen? Und was weiß ich, was die Israeliten alles so hatten? Ständig. Und warum muss ich jeden Morgen rausgehen und meinen Mann dort auflesen? Warum hast du nicht irgendwelche Diener mir bestellt, die mir das Brot liefern? Das hätte es auch einfacher machen können. Warum bin ich krank geworden? Diese ganze Warum-Fragen. Du fragst dem lieben Gott Löcher im Bauch. Ja. Du sollst eines wissen. Gott steht immer noch zu dir, er hat dich immer noch lieb. Und er sagt, du bist mein Kind. Und ich kann dich nicht vergessen. Und ich werde dich auch nicht vergessen. Wenn eine Mutter schon ihr Kind vergisst, ich werde dich nicht vergessen, sagt der Herr. Eine Mutter kann ihr Kind vergessen. Und wir haben so vieles. Wir haben hier in Berlin die Babyklappe. Und nicht nur das. Weißt du, manche schmeißen das Kind raus zum Fenster. Aber Gott, und das sind Rabenmütter. Ich verstehe die Mütter, ich habe diese Mütter auch lieb und ich bete für diese Mütter. Denn sie tun das nicht nur aus Spaß. Die tun das nicht aus Spaß, sondern weil die Not so groß ist. Weil da so viele Probleme sind, weil sie das nicht schaffen allein. Aber Gott, wenn eine Mutter einen vergessen kann, aber ich will dich nicht versäumen, ich will dich nicht vergessen. Ich bin von Gott begeistert. Ich bin von Gott begeistert. Du sollst wissen, Gott steht immer noch zu mir. Er geht immer noch mit mir, auch wenn ich noch so frech bin. Und wir sind manchmal Gott frech. Und sagen, nein, nein, nein. Gott, zieh dich mit Seilen der Liebe, mit der Liebe, die bedingungslos ist, und er sagt, ich mache alles für dich, komm mit, geh mit, mach mit. Du bist für Gott so wertvoll. Er gibt alle Schätze dieser Welt, er opfert alles. Für Israel heißt es einmal, ich opfere ganze Nationen, ganze Völker, Hauptsache ich krieg dich. Verstehst du, du bist Gott wertvoll. Denk drüber nach. Auch wenn du selbst noch so viel Negatives an dir entdeckst, da ein Pickelchen, dort ein Pickelchen, dort etwas Komisches. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele Pickelchen du hast. Aber, weißt du, lass dich doch von diesem göttlichen Hautarzt untersuchen, oder wirst du feststellen, da ist was, und das ist, weißt du, da denkst du, das ist was ganz Schlimmes, du sagst, das ist harmlos, das haben alle Leute, Sommersprossen, oder was es auch immer sein mag, altes Flecken. Auch wenn du noch so viel Negatives an dir entdeckst und das dich entmutigt und dich bekümmert und so weiter und du nicht mit deinen Talenten glänzt. Oh Herr, ich möchte gerne so singen wie eine Nachtigall. Oder so predigen, was weiß ich. Oder so dir dienen, wie der und der und der. Nein, Gott lässt dich stottern. Und Gott braucht Stotterer. Glaub mir das. Kein Problem. Und dann kommt der liebe Teufel. Und er klagt dich an. Und sagt, siehst es nicht. Und bewirft dich noch möglich mit Dreck. Beleidigt und kränkt dich. Macht dich schuldig. Siehst du, hier bist du schuldig geworden. Da bist du schuldig geworden. Du läufst mit lauter Schuldkomplexen. Hätte dich besser aufgepasst. Ja. Du bist für Gott wertvoll. Auch wenn es dir selber schwerfällt. Weißt du, anderen kannst du vergeben. Und aber es fleißig vielleicht da drin. Weil du die Bibel ernst nimmst. Vergib, so wird auch dir vergeben. Aber sich selbst zu vergeben, das ist ein Kunststück. Das lernst du in keiner Gemeinde, das lernst du in keiner Bibelstunde. Weißt du, sich selbst zu vergeben. Da müssen Leute kommen, die das dir predigen. Sich selbst zu vergeben. Sich selbst anzunehmen. Sich selbst zu lieben und sagen, gut, prima hast du gemacht. Halleluja. Wann hast du dich selbst zum letzten Mal gelobt? Dich selbst, nicht Gott. Und nicht dein Kind und nicht dein Mann, deine Frau. Dich selbst. Johannes, das hast du prima gemacht. Ha? Wunderbar. Du bist für Gott wertvoll. Auch wenn du nichts vorzuweisen hast. Leere Hände. Weißt du, ein Misserfolg nach dem anderen. Verstehst du, lauter Shit. Er braucht von dir nichts. Glaub mir das. Er hat ja alles, was er braucht. Und er will von dir gar keine Beweise und eine besondere Leistung. Was du brauchst, das gibt er dir. Denn du bist seine Händewerk. Du bist ein Meisterstück Gottes. Und alles, was du bist und brauchst und so weiter, kommt sowieso von ihm. Ja, aber Herr, ich komme über die Sache nicht drüber. Weißt du, Gott will sehen, dass du nicht drüber kommst. Und dass du dich abmühst. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben, Jesus Christus. Oh, ohne dich kann ich gar nichts. Du brauchst nur ihn. Und deshalb ist es, warum wir manchmal solche Dinge erleben, ich schaff's nicht, ich kann nicht, bei mir geht's nicht, ich werde nicht. Und alle diese Bemitleidung und das Bedauern, dann sagt der Herr, du hast ja mich, lass mich machen, ich mache das für dich. Ich habe schon alles bezahlt. Du musst jetzt nur all inklusiv einnehmen. Du musst jetzt dich einquartieren und eintragen. Jesus, in meiner Bibel heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und das will der liebe Gott zeigen, dass du das einfach auslebst, dass du hier wandelst im Glauben, im Geist, und das ist im Geistleben. Du musst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Und wenn du die Liebe Gottes verdienen willst, dann vergiss es. Die gibt es nicht. Liebe kriegt man oder kriegt man es nicht. Und deshalb, Gott will dich lieben und dich drücken und sagen, weißt du, Johannes, ich verstehe dich. Ich werde nie vergessen, wenn ich manchmal Fehler gemacht habe, so als Bub und Junge, dann kam der Vater und er hat mir auf die Schulter geklopft. Eigentlich sollte ich den Hintern voll kriegen. Aber er hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, Johannes, das war bei mir genauso. Vergiss es, lass die Mutti schimpfen und erzählen. Bei mir war es genauso. Alle Menschen machen Fehler. Alle sind mal Lausbuben. Alle sind mal ein bisschen, ja, die sich daneben benehmen. Mach nichts. Gib dich nicht auf. Du musst seine Beobachtung und so weiter nur erkennen. Er sieht dich. Er sieht, was für ein Gemächte wir sind. Er kennt uns durch und durch. Er durchschaut. Und das ist mal die Botschaft, die ich habe. Du bist für Gott einmalig. Und du musst dir nichts erarbeiten, dich nicht entwickeln irgendwie ganz besonders und etwas ausprüfen oder gar erkämpfen. Mein Gott, mein Gott. Selbst wenn du dich noch so anstrengst und dich noch so abmischst und so weiter, du schaffst es aus dir alleine nicht. Du brauchst die Gnade und die Hilfe Gottes in allen Bereichen deines Lebens. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Spare die Mühe. Und weißt du, was ich gelernt habe dadurch? Lässig zu sein. Ja. Ich schaff's sowieso nicht. Ich bemühe mich auch gar nicht. Herr, wenn du es nicht willst und mir hilfst, schaffe ich's nicht. Und wenn ich soll, weißt du, was ich krieg? Krieg so einen Ruck, so einen Stoß und dann springe ich. Und wenn der Herr mir nicht die Motivation schenkt, den Willen schenkt, den Wunsch schenkt, bringt mich niemand wohin. Deshalb, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Du bist wert für Gott. Weißt du, seine Liebe zu empfangen, seine Gnade zu empfangen, seinen Segen zu empfangen. weil du so wertvoll bist in meinen Augen. So wertvoll. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Selbst wenn andere dir das Leben schwer machen, du bist wertvoll für Gott. Selbst wenn du noch so viel Unrecht erleidest, du bist wertvoll für Gott. Selbst wenn der Teufel dich anspuckt und, was weiß ich, mit Feuer verbrüht und dich zurückstößt und so weiter und abweist, du bist wertvoll in meinen Augen. Gott liebt dich. Und ich weiß nicht, warum ich diese Predigt halte, aber irgendjemand muss es erfahren, weil er zweifelt an der Liebe Gottes. Liebt mich Gott, weiß ich, bin ein Versager, eine Niete. Im Januar werde ich über Schuldgefühle einige Gottesdienste halten, weil so viele Menschen laufen mit Schuldgefühlen rum, lassen sich anklagen, weißt du, und sich beschuldigen, was weiß ich, was sie alle sind. Weißt du, unter diesen vielen Tausend von Hörern, die jetzt diese Predigt im Internet oder wo auch immer sie hören, sie fühlen sich allein. Herr, ich habe keinen Menschen, niemand versteht mich. Jetzt Silvester sitze ich ganz allein und gucke dem Feuerwerk zu. Ich bin allein, bin heimatlos, bin entwurzelt. Sie sitzen irgendwo allein zu Hause, sind entnervt von den Verwandten. Ich möchte nur meine Ruhe haben. Das bist du. Das bist du. Aus welchem Grund auch immer. Abgelehnt, abgeschoben, niemand hat für dich Zeit, niemand kümmert sich um dich. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die wissen nicht, wie 2017 weitergeht, geschweige denn 2018 oder 20. Weißt du, ob du deine Arbeit noch behalten kannst, ob du diesen Stress noch aushalten kannst, ob du noch deine Raten bezahlen kannst. Weißt du, das sind alles Sorgen, was wir haben. Aber Gott sagt, du bist in meiner Hand, sorg dich nicht. Und wenn du die Rate nicht bezahlen kannst, dann kommt halt der Gerichtsvollzieher, aber hab keine Angst, die können dir nichts antun. Ja, die können nur dir die Hose vom Leib reißen, das Hemd vom Leib reißen, aber sie können dir nicht den Frieden dir nehmen, den du hast. Weißt du, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist für mich die Botschaft. Wir leben oder sterben, das spielt keine Rolle. Das ist die Botschaft von Paulus. Schiffbruch oder kein Schiffbruch. Egal was passiert, liebe Brüder oder schlechte Brüder oder Schwestern, spielt keine Rolle. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich habe dich gewollt, sagt der Herr. Preis dem Herrn, hab keine Angst vor deiner Zukunft, egal was in deinem Leben passiert. Weißt du, so viele haben Angst, wie geht's weiter? Ihr Leben ist ein Scherbenhaufen, du siehst jetzt schon Risse irgendwo in dem ganzen Gefüge. Andere haben keine Perspektive. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Das ist die Situation, wo wir oft Menschen sind und uns befinden. Oder du rennst und du merkst, ich kann diesen Wettbewerb, dieses Erfolgsdrängen nicht durchhalten. Ich halte es nicht stand. Du erntest nur Misserfolg und Misserfolg und Misserfolg. Ja, eine Enttäuschung nach der anderen. Aber du bist ein Spion Gottes. Überleg einmal. Du sollst sehen, dass dich, obwohl du tausende Enttäuschungen durchmachst, der Herr sagt, ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Und ich werde dich durchbringen durch all diese Gefahren. Auch wenn du dich verläufst und in die Irre gehst, dann wird er dich mit seinem Hubschrauber irgendwo suchen. Und plötzlich ist er da. Ja. Du wirst vielleicht ärmer und schwächer. Und das kannst du nicht aufhalten, dass du älter wirst und dass du schwächer wirst. Weißt du, dann kommst du mit dem Stock oder mit dem Rollator daher oder im Rollstuhl. Aber ist das ein Verbrechen? Ist das eine Krankheit? Weißt du, du bist wertvoll in den Augen Gottes. Weißt du, schau nicht auf das Umfeld, auf das Materielle, auf das Sichtbare. Das Sichtbare vergeht. Und zwar schneller, als du denkst. So schnell kannst du gar nicht gucken. Das Leben rast an einem vorbei. Immer mehr entfremdest du und andere entfremden bei dir. Du wirst immer einsamer. Immer mehr Leute sterben, wenden sich ab oder ziehen weg. Das ist normal. Damit muss man leben und zurechtkommen. Und viele merken, du, meine Lebenswelt funktioniert nicht mehr. Und sie stellen fest, in meinem Leben, da dieses Feedback, ich habe so viel gesät und was ernte ich? Nur noch Dornen und Disteln. Kein Lob, keine Anerkennung. Weißt du, wir müssen aufhören, von Gefühlen zu leben. uns fühlen, ja, prima. Nein, du sollst dich in Gott wohlfühlen. Mir ist wohl in dem Herrn und nicht woanders. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Weißt du, wenn du noch von anderen Leuten gelobt werden willst, dann ist dein Lob dahin. Dein Dank dahin. Weißt du, die ganze Aufputschmittel, wenn du denkst, ja, das hilft nicht mehr, das musst du immer steigern und dann rast das Herz, dann sagst, oh Doktor, hilf mir. All das ist natürlich normal. Und du solltest in Gott die Ruhe finden. Geschwister, so wichtig, in Gott die Ruhe finden. Alles vergessen, lass die Welt untergehen. Du bist in der Arche Gottes. Verstehst du? Und dort, der Herr versorgt dich. Der Herr hat den Noah versorgt in der Arche mit Heu und mit frischem Wasser und mit der guten Luft. Und der Herr, das ganze Jahr hindurch getragen. Und unten das ist die Katastrophe, unter ihm ist die Hölle los. So, das ist die raue Wirklichkeit, in der wir stecken und in der wir uns befinden. Für Gott bist du einmalig. Noah, dich mag ich. Noah fand Gnade bei Gott. Und genau das ist, warum du hier bist, warum du an Jesus glaubst, warum du Kind Gottes bist. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Halleluja. Preis dem Herrn. Und jetzt heißt es, jetzt musst du dich selbst auch bejahen, dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren. Gott stellt sich hinter dir. Er sagt, ich will dein Patron sein. Nicht nur die Patrone, dein Patron. Verstehst du? Ich will dich beschützen, dich bewahren. Du hast mich angenommen, sagt der Herr Jesus. Und mit dir will ich durch diese Welt gehen, durch das ganze Dickicht. Und jetzt darfst du alles Gott abgeben, was in deinem Leben passiert. Deshalb bist du so einmalig. Und deshalb ist es, weißt du, wenn was passiert, dass du schnell zum Heiland rennst. So wie die kleinen Kinder. Mama, Mama, der hat mich geschlagen. Verstehst? Und dann kommt die Mama. Pass auf. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ja. Jetzt darfst du alle deine Sorgen dem Herrn abgeben. Du bist sein Eigentum. Oder vergiss es. Alles nur Theater und Spielerei. Aber wenn du wirklich sein Eigentum bist, dann kannst du deine Sorgen, was ich vorhin gesagt habe, Arbeitsstelle, Wohnung, die Raten, das Geld und was weiß ich alles, das kannst du ihm abgeben und sagen, Herr, du siehst, alles wird knapper und knapper und knapper. Alles wird gekürzt. Du darfst ihm deine Schwächen abgeben, deine Gebrechen, deine Krankheiten. Weißt du, ich habe mich gefragt, manchmal, haben wir so viele Kranke, so viele Menschen, die krank sind. Die Leute sind älter. Früher sind die Leute mit 35 Jahren gestorben. Verstehst du, die sind älter. Und im Alter kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Oder nur Mühe und Arbeit. Aber du darfst alles Gott abgeben, deine Ängste, deine Schwierigkeiten. Einfach ihm sagen, Vater, du bist mein Vater. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Euer himmlischer Vater. Ist Gott dein Vater oder nicht? Verstehst du, dieser Vaterschaftstest ist so wichtig, dass du weißt, Gott ist mein Vater. Und er hat die Haare gezählt. Weißt du, ich habe diese Tage eine wissenschaftliche Sendung, glaube ich, angeguckt oder im Radio gehört, was auch war, dass man die Haare, vor allem auch von den früher Verstorbenen irgendwo in der Mumie, dass man die Haare nimmt und man an den Haaren die Gene, das Lebensbuch lesen kann, dass man alles weiß. An den Haaren ist dein ganzes Leben aufgeschrieben. Und deshalb hat Gott die Haare gezählt. Wenn er nur ein Härchen von dir hat, Halleluja. Verstehst du? Dein ganzes Leben ist offenbar bei ihm. Und deshalb, er hat deine Haare gezählt. Das zeigt die Güte Gottes, die Größe Gottes, wie lieb er dich hat. Nicht nur das, jetzt hat er eine Haare in der Suppe. Nein, hat dich gefunden. Hat dich lieb. Denn Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dich versteht, der sich um dich kümmert, der hinter dir her ist. Ich möchte noch eine Geschichte nehmen aus der Bibel, die mir dieser Tage groß geworden ist. 1. Mose 16, das ist die Hagar. Die Hagar ist eine interessante Frau. Die Hagar ist eine Sklavin auf dem Markt irgendwo gekauft worden von der Sarah und Abraham und war die Magd Sarahs. So, und dann wird sie geschwängert, diese Sarah, vom Abraham, verstehst du, weil die keine Kinder kriegen. Du liest jetzt die Geschichte selbst, 1. Mose 16. Und diese Hagar muss so viel ertragen, so viel erdulden, Und das ist unser Leben heute, dass jeder von uns, ob Mann oder Frau, ist eine Hagar, ein Mensch, der so viel Schweres durchmachen muss, Ungerechtes erleiden muss. Das ist nicht fein, was die Hagar hier durchgemacht hat. Die hält nicht mehr aus, die Spannungen werden immer größer und sie haut ab, denn sie kann den Stress nicht mehr und die Aufregung, die Belastung, den Druck nicht mehr ertragen. Reicht's mir, ich habe die Nase voll und die haut ab, der Sarah mit dem Baby im Bauch. Und Sarah demütigt jetzt die Hagar. Und diese Hagar kann diese Demütigung nicht mehr verkraften. Und sie floh. Sie floh in die Wüste. Du musst vorstellen, ein Mädchen, eine junge Frau, die flieht in der Wüste. Verstehst du? Wie soll eine Frau in der Wüste überleben? Sie hat keinen Mann, keinen Schutz, kein Geld. Wie soll sie überleben? Und das ist die Hagar. Und sie flieht einfach weg von dem ganzen Gesindel, von den ganzen religiösen Leuten da, die mir so viel Leid zugefügt haben, mich missbraucht haben. 1. Mose 16, Vers 17. Ich lese weiter, was da passiert. Die ist in der Wüste und ist verzweifelt, liegt auf dem Boden und ja, weint, heult. Und dann kommt der Engel Gottes und schau her, dieses Mädchen, diese Frau war vor Gott so wichtig. Und Gott hat die Menschen lieb, auch wenn sie Sklaven waren, wenn sie missbraucht worden sind, auch wenn sie Schwierigkeiten haben. Und diese Hagar, der Engel kommt zu ihr und fand ihr sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Und nämlich bei der Quelle, am Wege von Schur, Schur ist Mauer, heißt es, an der Mauer. Sie war an der Mauer gepresst, sie konnte nicht mehr weiter, weder vorwärts noch rückwärts. Das war die Hagar. Und da sprach der Engel zu der Hagar, der Engel des Herrn, das ist Jesus. Im Alten Testament, wenn Engel des Herrn irgendwo erscheint, ist immer der Herr Jesus, Gott selbst, die Gottheit selbst. So sah das Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Eigentlich weiß er, wo die herkommt und wo die hin will. Aber der Herr möchte wissen, sag du, wo du hin willst, wo du herkommst. Und das ist nämlich, wie Gott uns helfen will und helfen kann. Wir müssen uns stellen und sagen, ich bin ein Flüchtling, ich bin abgehauen, ich will mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben, ich will mit der Arbeit nichts mehr zu tun haben, ich will mit der Ehe nichts mehr zu tun haben, ich will mit meinen Kindern nichts mehr zu tun haben, ich will weg, 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 weg. Ja, wo kommst du her? Und da sprach die Hagar, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand, kehre wieder zurück. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie eine große Menge werden, dass sie niemand zählen kann und nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gesehen und gehört. Der Herr hat dein Elend gesehen und gehört. Dieses Schreien, was du in deiner Kammer, auf deinem Bett, was du gesagt, gedacht und gebetet hast. Und dann dieser Ismael, dein Junge, den du zur Welt kommst. Also praktisch, der Herr hat genau gewusst, was mit dieser Frau los ist, was mit ihr passiert. Und der Isaac hat nicht den Namen von Gott bekommen. Nur drei haben von Gott den Namen bekommen. Das ist Johannes der Täufer und das ist Jesus und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk selig machen. Und der Ismael, nur die haben den Namen von Gott bekommen. Direkt von Gott, das Kind, das geboren wird. So, und er wird ein wilder, ein rauer, ein grober, ein ungehobelter Mensch sein. Seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand wird gegen ihn sein. Und er wird wohnen. Er wird leben lassen unter seinen Brüdern zum Trotz. Er wird zum Trotz leben. Trotzdem. Auch wenn die Brüder nicht mögen. Auch wenn sie nicht wollen. Er wird leben zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete und so weiter. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zum ersten Mal wird Gott einen Namen gegeben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich kennt. Du bist ein Gott, der mich versteht. Du bist ein Gott, der mich liebt. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem, der mir nachgegangen ist und so weiter, der hat mich angesehen. Der Herr, der hinter mir war, der hat mich gesehen. Und sie nannte den Brunnen, wo sie dort war, diesen Brunnen, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und er liegt zwischen Kadesh und Bernea. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den Hagar gebar, Ismael, musste nennen, weil sie hat gesagt, der Junge heißt Ismael, nicht anders, anders werde ich den nicht akzeptieren. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Obwohl für Hagar schlecht alles aussah, alles gegen sie stand und alles gegen sie sprach und so weiter, und sie in der Wüste ist, absolut in einer an einem lebensfeindlichen Ort, der Herr sagt, ich habe dich gesehen, ich will dich, du bist einmalig. Deshalb, selbst wenn das Mädchen hier, diese Hagar, für Gott so wertvoll, so wichtig war, wie viel mehr du und ich jetzt im Neuen Testament. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Jesus, wir haben die Bibel, wir haben die Gemeinde. Weißt du, diese Frau hätte in der Wüste nie überlebt. Sie war tief gesunken. Sie war mehr tot als lebendig und am Rande des Todes. Das war Hagar. Sie war körperlich erschöpft. Und was will eine schwangere Frau in der Wüste? Wie will sie das überleben? Mit nichts und gar nichts. Wahrscheinlich wollte sie nach Ägypten zu ihrer Mama oder zu ihrer Familie. Sie befand sich in einer Sackgasse und es ging nicht mehr weiter. Ihre Situation war total verfahren. Ich habe dich gesehen. Halleluja. Weißt du, wenn dich niemand sieht, Gott sieht dich. Und zwar mit Augen der Liebe. Und sie ist unschuldig in diese Situation hineingeraten. Sie wurde geschwängert in aller Liebe. Und seitdem war ihre Welt nicht mehr in Ordnung. Sie war eine Sklavin, vergewaltigt, missbraucht, entrechtet. Und sie fügt sich jetzt. Geh zurück zu deiner Sarah. Geh zurück. Auch wenn das alles über den Kopf wächst, sei still, schluck's. Es wird schon werden, wie ich gesagt habe. Und es ist auch geworden. Sie handelt, denn normalerweise hat sie so gehandelt, wie sie behandelt worden ist. Ich hau und ich hau zurück. So du mir, so ich dir. Weg. Aber nein, jetzt kommt sie zurück und handelt nicht mehr nach ihrem eigenen Ermessen. Sie handelt jetzt anders. Nicht so, wie sie behandelt wird jetzt. Sie demütigt sich. Weißt du, vorher hat sie ohne Gott was gemacht. Auf eigene Wege, auf eigene Natur. Nach menschlicher Art und Weise. Aber hier, Gott hat sie gesehen in ihrer Verzweiflung, in ihrem Schmerz. Und sie war für Gott was Besonderes. Hagar, aus deinem Körper kommt ein Ismael. Weißt du, du bist nicht der letzte Dreck. Aus dir werden Völker kommen, heißt, wenn du weiterliest. Weißt du, auch wenn du ungerecht behandelt worden bist und wirst, weißt du, in jedem Menschen steckt Gott drin, steckt Gottes Geschichte, Gottes Plan, Gottes Absicht. Weltgeschichte sogar. Egal was passiert ist, Gott interessiert sich gar nicht. Er hat gar nicht gesagt, guck mal, das war alles nicht richtig, nicht in Ordnung. Gott ignoriert die Dinge, die tatsächlich passiert sind. Der lässt sie stehen. Und deshalb achte nicht auf die Dinge, die in deinem Leben zugestoßen sind. Der hat mich verlassen, der kümmert sich nicht um mich, der bezahlt es nicht, der gibt mir nichts, der steht nicht zu mir. Weiß ich, nein, sie vergisst alles, sie ignoriert alles, lässt alles links liegen. Das macht auch Gott. Gott interessiert sich auch nicht. Und sagt, denk, was der Abraham gemacht hat. Und die Sarah war es nicht korrekt. Weißt du, da wird nicht irgendwie geschleimt. Hagar ist für Gott was Besonderes. Mit dir geht die Geschichte weiter. Mit dir. Denn Hagar wäre von selbst hier nicht aus dieser Situation rausgekommen. Solch eine Lage wie bei Hagar ist mörderisch, tödlich, fatal. Verhängnisvoll, das wird nicht gut. Du kannst dich anstrengen und abstrampeln, so wie du willst. Es wird nicht gut. Hier greift Gott ein. Ich habe dich gesehen. Ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Du versuchst selbst vielleicht aus der Schlinge herauszukommen und dich zu befreien. Aber je mehr du versuchst, aus der Schlinge rauszukommen, desto mehr geht die Schlinge zu. Und deshalb lass die Dinge bleiben. Versuch's nicht. Hader nicht mit Gott. Gott, warum hast du mich rausgeführt? Warum bin ich hier gelandet? Und so ist auch die Situation hier. Und irgendwann kommt man auch an einen Punkt wie bei Hagar, dass man an der Wand steht und nicht mehr weiter weiß. Und du kannst dich entscheiden, wie du willst. Es wird nie gut. Es sei denn, Gott greift ein. Es sei denn, Gott spricht. Es sei denn, Gott handelt. Es sei denn, der Herr übernimmt die Kontrolle. Und das, was von dir geboren wird, wird Ismael heißen. Er wird ein Wilder sein. Ein Esel sein. Nicht dumm. Esel ist nicht dumm. Das ist das schlauste Tier, was es überhaupt gibt. Ein Esel. Verstehst du? Manche Leute sagen, der Esel, verstehst du, der Esel ist nicht so dumm. Der sieht vielleicht dumm aus. Aber der ist nicht dumm. Der ist nicht dumm. Für Gott sind verfahrene Situationen kein Problem. Auch wenn es noch so furchtbar und noch so schlimm ist. Weißt du, auch wenn es einen innerlich zerreißt, ist vollkommen egal. Gott sagt, ich bring dich raus. Ich helfe dir. Hagar, geh zurück wieder. Und es ist so wichtig, dass wir diese Botschaft verstehen, um die es mir hier heute Nachmittag geht. Weißt du, geh zurück. Da, wo du herkommst, wo du wegläufst, was du nicht willst, was du nicht annehmen kannst. Der Engel des Herrn findet die Hagar, da wo sie ist. Und der Herr selbst redet, nicht der Engel, sondern der Herr sagt, ich werde dafür sorgen, es wird alles gut werden. Und dann kommt die Hagar nach Hause und das Friede zu Hause, verstehst du, das ist jetzt mal Ordnung, das Baby wird geboren und Abraham nennt das Kind genauso, wie der liebe Gott wollte, dass es genannt wird, Ismael. Ismael. Gott selbst streitet. Weißt du, wenn Gott die Kontrolle übernimmt, dann musst du nicht für Versöhnung sorgen. Ich denke nur an die Geschichte Esau und Jakob. Was hat sich der Jakob sich alles ausgedacht? So machen wir das oder so machen wir das. Ich gebe Geschenke und überhäufe ihn mit Geschenke. Vielleicht wird er ruhig. Nein. Je mehr Geschenke er gemacht hat, desto ärmer wurde er. Und desto schneller kam der Esau entgegen. Bis Gott ihm begegnete. Und Geschwister, unsere Probleme werden nur gelöst, wenn uns Gott begegnet. Alles andere ist Schmarrn. Ist Käse. Ist Unsinn. Ist Blödsinn. Zeitverschwendung. Ja, ich teile die Familie. Falls die eine Familie umkommt, dann wird die andere Familie wenigstens noch von mir überleben. Nein, alles menschliches, logisches Denken. Das ist alles für die Katz. Gott muss die Geschichte in die Hand nehmen. Und als Gott nicht den Esau, sondern den Jakob berührte. Wir denken immer, mein Nachbar muss der Herr berühren. Oder mein Feind oder Feindin. Oder die da drüben. Verstehst du? Nein, der Herr muss mich berühren. Und wenn er mich berührt, tut er das Blatt gewendet. Wenn du das Angesicht Gottes geschaut hast, bist erleuchtet. Und dann kommt der Esau angeschlichen. Brüderchen, wie konnten wir so lange aushalten, ohne einander zu sehen und zu grüßen? Gott selbst hilft dir und hat damals der Hagar aus der verfahrenen Situation geholfen, herauszukommen. Und man hat angesehen, dass der Engel des Herrn der Hagar erschienen ist. Sonst wäre sie nie und nimmer zurückgekommen. Sonst hätte sie sich erhängt. Sonst wäre sie, was weiß ich, sonst wäre sie irgendwo versandet, so wie viele andere auch. Und Hagar kam zurück und das war schon die Sensation, dass die Hagar Ja sagt zu den Wegen Gottes. Und das war nicht einfach. So, auch bei uns geht es erst weiter. Da hören die Gespenster, die Probleme auf, wenn Gott bei uns einhakt. Wenn Gott der Herr der Lage wird, wenn er mit uns spricht, wenn du ihn hörst, wenn du ihn vernimmst. Weißt du, dann merkst du, Gott liebt mich, Gott versteht mich, Gott lässt mich nicht allein. Und dann hört das Elend auf. Und dann wird das Problem gelöst. Du wirst aus dem Haus geschickt, ganz anders. Verstehst du? Dann wirst du mit Geschenke beladen, kriegst Wasser und den Segen Vater Abrahams und dann geht's weiter. Aber Gott will zuerst einmal sich in deinem Leben beteiligen und dich von der Flucht, von der Verwirrung, dem Durcheinander nach Hause holen, aus dem ganzen Wirrwarr. Hagar ist erstaunt, dass sie das schafft sogar, dass sie sogar schafft, ohne zu rebellieren, jetzt mal still zu sein, Mund zu halten, zu schlucken. Gottes Begegnungen sind es, was die Dinge verändern. Gottes Stunden. Und durch diese Gottesbegegnung wurde Ismael gerettet. Stell dir mal vor, dieses Baby, was wäre aus ihm geworden? Wenn Gott nicht der Hagar begegnet wäre, wäre aus dem Jungen ein Verbrecher geworden. Das Zeug hatte er. Und so viele Menschen wären Verbrecher, weil der Herr den Menschen nicht begegnet. Die wären Verbrecher, Süchtige, was weiß ich alles. Gott gibt diese Frau nicht auf. Weil sie was Besonderes ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott weiß bestens über dein Leben und unser Leben Bescheid. Zerfrag Gott, wo kommst du her und wo gehst du hin? Aber er will, dass du dich zu dir stellst. Ja, Herr, ich bin auf der Flucht. Ist das nicht richtig, was ich gemacht habe? Und die Hagar ist ehrlich. Und dann bekommt sie auch ehrliche Anweisungen und direkte Anweisungen vom Herrn. Geh zurück und demütige dich. Und das ist ganz bestimmt und ganz konkret. Ja, aber Herr, diese Hexe da, diese Sarah, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Verstehst? Die ist ein ganz böses Weib. Eifersüchtig auf mich. ohne welche Widerrede, sie tut das, was der Herr sagt. Und das ist die Botschaft für alle Flüchtlinge. Gott segnet keine Flüchtlinge. Für Flüchtlinge gibt es keinen Segen, keine Verheißung. Der Gerechte flieht nicht, steht in meiner Bibel. Er flieht nicht, auch wenn es schwer ist, er übernimmt die Verantwortung für sein Leben. Deshalb, ich halte nichts von den Flüchtlingen aller Liebe. Die fliehen, aber sie müssen ihr Land aufbauen. Gott hat dort sie platziert. Dort ist ihr Auftrag. Weißt du, viele fliehen vor den Problemen, weil sie zu schwer sind, weil sie Gott nicht kennen und nicht mit der Kraft und Liebe Gottes rechnen. Aber wenn du Gott kennst, kannst du unter dem Stalin, Mao Zedong oder Adolf Hitler leben. Unter all diesen Tyrannen. Und Menschen haben gelebt. Weißt du, so viele laufen dem Herrn aus der Schule, aus der Gemeinde, aus der Beziehung, aus dem Beruf, aus ihrem Dienst. Ach, ich packe meine Koffer und höre mir diesen ganzen Unsinn auf. Gott hat keinen Gefallen an Flüchtlinge. Das sage ich auch klipp und klar, auch wenn die Leute mich nicht mögen, aber das sage ich. Flüchtlinge gehen nur nach ihrer Lust. Ja, das gefällt mir hier nicht mehr. Ein woanders, das Paradies. Flüchtlinge, die waren gerne aus, schmeißen alles hin, wollen nicht mehr, werden untreu, brechen ihr Versprechen. Flüchtlinge werden unzuverlässige Menschen, sind Weichlinge und Feiglinge nach der Bibel. Die werden dringend gebraucht an dem Platz, dass jemand steht und sagt, nein, wir sind hier, das ist unser Land. Und wir überlassen nicht dem Teufel den Flecken da. Aber nein, die hauen ab. In der Bibel heißt es, der Mietling flieht, wenn er den Wolf sieht, der Hirte. Wenn, sobald er den Wolf sieht, sobald er Schwierigkeiten hat, weg, 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 weg. Und dann interessiert mich nicht, was da passiert. Aber der gute Hirte, der bleibt stehen. Und der Kapitän geht als Letzter vom Bord. Das ist der gute Hirte, guter Kapitän. Viele werfen alles gleich über Bord bei der nächsten einfachsten Windböe. Ach, jetzt kommt ein großer Sturm. Gott bringt die Hagar zurück an dem Punkt, wo du wegläufst. Gott ist kein Flüchtling, kein Versager, der aufgibt. Und weißt du, Gott hätte dich schon längst aufgegeben, aber das macht er nicht. Er hält zu dir. Gleich wenn, selbst wenn du Schluss machst, er geht dir nach, kümmert sich um dich. Und Gott gibt die Hagar nicht auf. Das möchte ich, dass du diese Sichtweise begreifst. Stellt alles auf den Kopf und sagt, Hagar, geh zurück, mach deine Arbeit wieder wie bisher und bring den Ismael zur Welt, endlich, damit mein Wille geschehen kann. Viele sind unter dem Fluch und ungesegnet, haben nur Misserfolge und Rückschläge in ihrem Leben. Warum? Weil sie irgendwo Rückzieher gemacht hast. Wenn du einmal Rückzieher gemacht hast, bist du ständig beim Rückwärtslaufen, bist ein Krebs. Weißt du, da kommst du nicht mehr auf den Schwung, kriegst keinen Elan mehr. Es reicht schon. Weißt du, wenn du schon einen Rückzug in deinen Gedanken machst, ach weißt du, wir ziehen uns zurück in unserem Schneckenhaus, wir beten im Stillen, wandeln im Geist. Nein, vergiss das alles. Wenn man innerlich alles wieder ruft und sich zurückzieht, ist man schon nahe am Abfall. Steht mal kurz vor dem Abgrund. Weißt du, da musst du nicht so weit laufen, so wie die Hagar, bis da irgendwo einen Brunnen findest. Nein, wer alles weiß, und dann nicht so handelt, wie er was seinem Wissen entspricht, dem ist es Sünde. Wenn du weißt, das ist mein Platz, hier hat Gott mich hingestellt, hier bin ich berufen und hier werde ich arbeiten. Hagar geht zurück und du bekommst eine große Verheißung. Du wirst ein Segen werden. Weißt du, nicht nur der Abraham und nicht nur die Sarah. Du wirst ein Segen. Du, deine Familie, dein Haus. Das, was der Abraham bekommt, kriegst du auch. Viele beten, glauben. Und ich sag dir, vergiss das Gebet und Glauben, das wird nicht funktionieren. Weißt du, ich und mein Haus, wir werden gerettet. Halleluja. Nein. Glaube an den Herrn Jesus Christus, heißt es. Lebe mit ihm. Arbeite mit ihm. Wenn du nicht gehorchst und Gott nicht folgst, wird dein Haus nicht gerettet. Du musst zuerst mal vorausgehen mit deinem Beispiel, mit deinem Vorbild. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt, aber ich und mein Haus, so hat Josua gesagt. Hagar, dein Sohn soll ein großes Volk werden. Füge dich der Anweisung Gottes. Das hat der Engel ihr gesagt. Das, was Abraham versprochen wurde, das gilt auch dir. Das ist für dich auch da. Ja, Das ist in dir. Diese Verheißung gehört dir. Du warst mit dem Abraham zusammen. Und bei Gott gilt immer, und das ist meine große Entdeckung, die ich gemacht habe, bei Gott gilt immer die Erstlingsfrucht. Das, was zuerst war. Was zuerst dir bewusst wurde. Was zuerst dir erschien. Was du zuerst einmal begriffen hast. Der Ursprung. Nicht nach Jahrzehnte, fünfte oder 15 oder 20. Nein. Hagar, jetzt ist all das, was passiert, ist das passiert jetzt. Jetzt rollt die Maschine, die Lawine. Du kannst sowieso nichts mehr ändern an der ganzen Geschichte. Und du kannst nicht ungeschehen machen und nicht mehr weglaufen. Hagar, stell dich dazu. Das Erste, das war von Gott. Der erste Gedanke, der erste Traum, die erste Vision, die erste Offenbarung, das erste Zeugnis des Heiligen Geistes. Stell dich dazu, nimm das an. Auch wenn es jetzt noch so schwer ist und dunkel und finster und schwierig und furchtbar. Dann erst wird das Gute herauskommen. Das Erste, dieser Erstlingsgedanke. Du bist was Besonderes, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Als Hagar hier auf Gott hörte und Gott verstand, hört die Flucht auf, stellt sich wieder der Geschichte und er wendet sich das ganze Blatt. Sie geht zurück mit einem tiefen Wissen, Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mich kennt, der mich versteht. Abraham, vergiss es, Sarah, vergiss mich, du verstehst mich sowieso nicht. Aber Gott versteht mich. Gott allein. Die Hagar hat keinen Freund gehabt, keinen Mann gehabt, keinen Partner gehabt. Oder keinen Gebetsbruder und Gebetsschwester. Aber Gott sieht mich, Gott versteht mich. Sie geht zurück. Und sie war an dem Brunnen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und an diesem Brunnen werden wir später, wenn wir die Bibel weiterlesen, wir werden sehen, Ismael und Isaac sind dort an diesem Brunnen. Und Isaac und Ismael sind dort. Weißt du, Ismael und Isaac, die kommen zusammen ohne die Eltern. Verstehst du? Bei der Beerdigung von Abraham ist Ismael und Isaac, beide Söhne stehen dort am Grab. Verstehst du? Nicht, was die Eltern und die Freunde, die Familienangehörige oder der ganze Familienclan macht. Nein, das, was Gott macht. Das Erste, Ismael, du. Hier wurde ihr Leben aufgewertet, als sie dort am Brunnen war. Dann ist sie jetzt keine Sklavin mehr, kein Lakai, keine billige primitive Magd. Jetzt ist sie was Besonderes. Aus dir wird Ismael geboren. Stell dir mal sowas vor. Gehorche Gott, bleibe Gott treu. In diesen kleinen Dingen. Weißt du, die kleinen Dinge sind furchtbar. Also, weißt du, wenn Gott was Großes sagen würde, würde ich sofort springen. Aber Sulapalia, du wirst Mutter von 12 großen Völkern. Du bist Mutter. Mancher Gläubige, der irrt heute noch in der Wüste. Und ich spreche jetzt zu manchen Gläubigen, die Flüchtlinge sind. Geistliche Flüchtlinge. Und die haben wir mehr in Berlin, als du denkst. Berlin ist voll von geistlichen Flüchtlingen. Verstehst du? Voll. Also von Gemeinde zu Gemeinde, da hopfen sie und springen sie und dergleichen. So mancher Bruder, so manche Schwester könnte ein großer Segen sein, wenn sie treu an ihrem Platz geblieben wäre, wo Gott sie hingestellt hat. Und gesagt, ich halte es durch. Wenn er Gott gehorcht, wenn man sich Gott unterordnet und sich einordnet, dann wird man eine Säule im Reich Gottes. Dann wird man Vater und Mutter in Christus. Und die meisten werden keine Väter und Mütter in Christus. Sie werden geistliche Vagabunden. Weißt du, geistliche Wandervögel. Geistliche Flüchtlinge. Das werden sie. Da wandern sie. Weißt du, du hast so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Die Welt steht offen für dich. Nütze die Gelegenheit. Bewähre dich. Als ich in die Gemeinde kam, zuerst einmal die Gemeinde hat mir absolut nicht gefallen, in der ich kam. Weißt du, ich war der einzige Jugendliche in der Gemeinde. Und dann alle lauter alte Herren. Und die haben mir so viel kritisiert. Deine Koteletts sind zu lang, deine Krawatte ist zu breit. Und dann die Manschetten, die du hast, die glitzern zu viel. Weißt du, wir müssen bescheiden sein und einfach dem Demütigen schenken der Herr Gnade. Und dann, ich konnte nicht mal richtig Deutsch. Damals zu der Zeit, verstehst du, schreib dein Gebet auf oder lass dein Gebet von jemandem aufschreiben, bevor du öffentlich betest. Du blamierst uns ja noch. Weißt, ich habe kein leichtes Leben gehabt. Aber weißt du, was für mich war? Gott hat gesagt, hier in dieser Gemeinde habe ich reingestellt. Und wenn du eine Säule, wenn du etwas werden willst, bleib in dieser sturen, verbockten, konservativen, pharisäischen Gemeinde. Und ich blieb. Und weißt du, Gott hat Gnade geschenkt. Und ich habe dort gedient, habe dort gearbeitet. Weißt du, Der Junge musste dann alles machen. Die Alten, die konnten das nicht mehr. Ja, und plötzlich bin ich reingewachsen in die Arbeit. Hineingewachsen. Und dann durfte ich plötzlich nochmal Andacht halten. Der Pastor geht irgendwo weg, der Prediger. Der sagt, Bruder Johannes, du könntest aus der Bibel was vorlesen. Das kannst du. Und habe einfach was aus der Bibel vorgelesen. Aber diese Vorlesung hat nur 3 Minuten gedauert. Als ich dann anfing vorzulesen, fing mir die Zeilen an zu schwimmen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Dann habe ich nur gesagt, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und beten. Das war alles, was ich konnte. Das war meine erste Predigt, mein erster Dienst. Aber es war eine gute Zeit. Die Leute, der Pastor kam zurück und wie war's? Ach, wir sind alle gesegnet worden durch den Bruder. Siehst du? Also nicht das Äußere ist, was zählt und so weiter, sondern die Treue im Kleinen. Was glaubst du, wie ich gebippert habe? Ich habe mir extra freigenommen, weil ich musste abends die Andacht halten. Habe ich so schön von Abraham hier vorbereitet, verstehst du, was ich schon überall gehört habe und so weiter. Und nichts kam dazu. Ich habe gar nichts gebraucht. Lass uns auf die Knie gehen und beten. Das war mein erster Dienst. Ja. Und hier, diese Treue ist so wichtig. Gehorche Gott und schluck diese bittere Pille, ob es dir passt oder nicht. Weißt du, sie gehorcht Gott mehr als ihren Gefühlen und Eindrücken und was die Leute denken und was der Abraham jetzt denkt und was die Sarah jetzt denken wird, um Himmels Willen. Ihr war wichtig, was denkt Gott über mein Leben? Was denkt Gott über mein Leben? Ihr war der Segen Gottes wichtiger als der augenblickliche Zustand. Weißt du, das geht vorbei. Die Bösen, die sterben aus. Da musst du nicht groß dran machen und so weiter. Das geht vorbei. Halt nur durch. Weißt du, sie ist Gott begegnet. Und darum ist sie zurückgekommen. Sonst wäre sie nie und nimmer zurückgekommen. Wenn Gott ihr nicht begegnet wäre, wäre sie nie wieder das geworden, was Gott aus ihr machen wollte. Hagar, du wirst eine Mutter großer Völker. Wenn Gott ihr nicht begegnet wäre, wäre sie zugrunde gegangen. Weißt du das? Und wenn Gott uns nicht begegnet und wir zurückkommen, und ich sage auch eines, wenn Leute zur Gemeinde wieder zurückkommen und Gott ihnen nicht begegnet ist, sie machen mehr Stunk und mehr Ärger und mehr Stress. Verstehst du? Aber wenn Gott dir gesagt hat, kommst und du gliederst dich ein und es wird recht werden. Ein Mensch wird was Besonderes, wenn er den Platz einnimmt, den Gott ihm in der Mauer, in sein Werk oder wo auch immer platziert hat. Für Gott bist du einmalig. Und deshalb diese Aufgabe, den Dienst, den Gott für dein Leben zugedacht hat, kannst nur du ausfüllen und sonst niemand. Sonst niemand. Und deshalb liegt das Werk Gottes so brach in dieser Stadt, in diesem Land, weil jeder, die Deutschen haben einen Spaltgeist. Verstehst? Sobald sie einen Hauskreis leiten können, denken sie, sind schon Pastoren und Prediger. Das ist Quatsch. Weißt du, anstatt sich einzubringen, zusammenzuarbeiten mit Bruder, Schwester, was da alles ist, wir bauen das Reich Gottes. Und wir ziehen alle an einem Strang, wir gehen in eine Richtung und ich koche nicht meine eigene Suppe. Für Gott bist du einmalig, wenn du dort bist, wo er dich braucht. Dann bist du einmalig, wenn du dort bist, wo er dich hineingepflanzt hat. In dieser Gegend, da wächst du, da gedeihst du, da bringst du deine Frucht. Du bist für Gott einzigartig und was Besonderes, wenn du das bist, was Gott will, dass du bist. Ein Strauch. Guck mal, was glaubst du, wie diese Bäume, diese Äste, diese Zweige hier gesegnet sind? Die sind im Haus Gottes. Die sind gesegnet. Ich kann dir sagen, weißt du, wie der Esel sich gefühlt hat, der Jesus dann nach Jerusalem reingebracht hat? Weißt du, dieser Esel sollte eigentlich gesteinigt werden, war der letzte Dreck, hat einen Menschen zu Tode getreten. Und dieser Esel wartete nur auf die Steinigung. Und plötzlich sitzt der Heiland dran, dann ging er ganz stolz, ich darf den Sohn Gottes tragen. Ich darf den Sohn Gottes tragen. Es sollte gesteinigt werden. Der Esel war das erste Wesen, das erlöst wurde durch den Herrn Jesus Christus. Dieser Esel hat Jesus getragen und nicht ausgeschlagen. Der hat natürlich ausgeschlagen, weil der blöde Bauer da war. Verstehst du, der ihn getrieben, gehetzt und gejagt hat. Dem hat er ausgeschlagen und ihn hat er wahrscheinlich zu Tode erschlagen. Und deshalb war es nach dem Gesetz Steinigung für diesen Esel die Sache. Gott sieht dich. Du bist ein Gott, der mich sieht, hat sie gesagt. Gott will dich in deiner Rolle sehen, an deinem Platz sehen, dass du dieses Stück spielst, und zwar gut, mit ihm zusammenarbeitest und nicht andere kopierst. Nein, dass du bist. Das ist, was Gott will.
Gott braucht dich mit deiner Geschichte, mit deinem Hintergrund, mit allem, was da ist. Wenn du nicht das bist, was Gott will, wirst du ja ein Rebell, ein Protestant. Weißt du, Protestanten, die haben gegen die Kirchen damals protestiert, aber deshalb sind sie Protestanten, Extremisten, die werden Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter. Und mit diesen Wandervögeln kann der liebe Gott nichts anfangen. Du musst dich bewähren. Das Gebet des Bewährten vermag viel. Gott braucht keine Hitzköpfe. Ja, ich habe erkannt die Wahrheit. Was ist? Er ist die Wahrheit. Nicht, was du erkennst, da so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, irgendein Steckenpferd, ein Hobby. Weißt du, in den christlichen Kreisen, da wimmelt es nur von Hitzköpfen. Gott braucht Menschen, die sich einbringen, ganz still, sachlich, demütig, bescheiden. So wie die Sarah, die Magd, der Sarah. Gott hat dich bekehrt und errettet, damit du ihm dienst und seinen Platz ausfüllst, den er für dein Leben vorgesehen hat. Wir sind Glieder an seinem Leibe. Du sollst mithelfen, das Reich Gottes zu bauen und anderen ein Segen sein. Und Hagar, dein Junge wird ein Segen sein. Er wird ein wilder Mensch sein. Und das ist kein Verbrechen. Weißt du, wir denken das, guck mal, die ganzen Araber, die kommen ja von Ismael zum großen Teil. Die Araber, das sind doch die Wilden. Nein. Du könntest nicht mal einmal eins, wenn die Araber nicht da wären. Denn die ganze Zahlen und so weiter kommt von den Arabern. So viel, was wir haben, kommt von den Arabern. So, wir verdanken sehr viel, aber natürlich, wir Europäer. Sei nicht so hochmütig. Gott kann die Hagar zu was bringen, aus ihrer tiefsten Elend, ihrer Verletzung und so weiter. Gott hat mich gesehen und Gott stellt mich wieder auf die Beine. Gott, er spricht zu deinem und zu unserem Herzen und zu unserem Gewissen. Er sagt, flieh nicht, bleibe, halte durch, arbeite, sei treu in dem, was du machst. Versuch nicht, jemand anders die Arbeit wegzunehmen. Mach du deine Arbeit und der soll seine Arbeit machen. Und jeder macht sein Geschäft. Und jeder an dem Platz, wo er hingestellt hat, wo hingestellt wurde. Gott möchte uns helfen. Weißt du, dass wir in unserem Schmerz geheilt werden? Und das können wir nur, indem wir mit Gott zusammenarbeiten. Hagar, 12 Patriarchen kamen aus ihr. Und jetzt das Schöne dabei ist, die Tochter von Ismael, diese Mahalat, die wurde sogar die Frau von Esau. Da schließt sich wieder der Kreis. Esau und Isaac. Und Ismael. Verstehst du? Sie wurde eine der Ehefrauen, 1. Mose 28, Vers 9. Esaus Frau wird die Tochter von Ismael. Und Ismael stirbt mit einem erfüllten Leben. 137 Jahre alt ist er. Schönes Alter, nicht nur 120. 137, 1. Mose 25, Vers 17. Weißt du, Gott hat dieser Hagar diese Perspektive gegeben. Gib dich nicht auf. Sich aufzugeben ist das Schnellste, das Einfachste. Eine Gemeinde zuzumachen ist das Schnellste, was es geht. Aber nachher sich aufzumachen, das ist ein Kunststück. Verstehst du, ich weiß, wie schwer eine Gemeinde zu eröffnen und anzufangen ist. Eine Gemeinde zu schließen, puh, wir schließen die Türen und sagen auf Wiedersehen, wir treffen uns im Himmel wieder. Weißt du, was wäre aus ihrem Kind geworden, wenn sie einfach ja weitergelaufen wäre? Ihr Leben wäre nur noch Leerlauf. Und ich sehe so viele Christen, die machen mich so traurig. Zum Heulen ist es fast. Also so viel Leerlauf in ihrem Leben. Die können Säulen in Christus sein, Gemeinde, der Reich Gottes bauen. Denen könnte Paulus einen Brief schreiben und grüße die in deinem Haus und die in deinem Haus und die in deinem Haus. Du bist von Gott erwählt, was Besonderes zu sein. Aber du musst deine Berufung festmachen. Gott will, dass du seine Lösung, seine Antwort, seinen Weg annimmst und gehst. Und manchmal muss man, um vorwärts zu kommen, vielleicht mal wieder rückwärts zu gehen. Ja, das ist kein Verbrechen, zurückzugehen, um wieder einen neuen Anlauf zu nehmen und neue die Sache durchstarten. Im Reich Gottes liegt vieles so brach. Es könnte ganz anders aussehen, wenn nur die Auserwählten ihren Platz einnehmen würden. Und wir sind alles Erwählte von Gott. Wir sollen unseren Platz ausfüllen und dort arbeiten, wo Gott uns hingestellt hat. Und nicht nur, weißt du, ich möchte vorne stehen. Und ich sag dir, die wichtigste Arbeit geschieht hinten im Gebet oder im Keller. In einem Kohlekeller. Der Evangelist Mode erzählt, sagte, wisst ihr Leute, ich predige gut. Ich kann zwar nicht gut schreiben, aber ich kann gut predigen. Und, aber meine Predigten sind nur so durchschlagskräftig unter mir. Meistens suche ich immer, wenn ich eine Evangelisation habe, wo ist der nächste Raum unter mir? Und dort unten sind 2 bis 3 Schwestern, die beten für mich. Und die entscheiden über Sieg und Niederlage. Genauso wie Moses dort auf dem Berg. Weißt du, in der Ferne, wenn er die Hände hochhob, siegte das Volk Gottes, sanken seine Hände, siegte Amalek. Und genauso ist es auch im Leben der Kinder Gottes. Weißt du, wir brauchen Menschen, die mitbeten. Ja, die müssen nicht immer mitreden, die dürfen mitbeten. Das ist auch ein Dienst. So, der Glaube an Jesus Christus wehrte dein Leben auf. Der Kämmerer erlebt Jesus durch den Philippus. Weißt du, der Philippus gehorcht dem Herrn, geh und halt dich an den Wagen. Und der Mann erlebt Jesus, dieser Kämmerer, und da heißt es von ihm, und er zog fröhlich seine Straße weiter. Er zog fröhlich seine Straße weiter, nicht als Heulsus oder Klageweib oder Pessimist, oh, 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 jetzt ist der Bruder weg. Nein, er zog fröhlich seine Straße weiter. Viele Christen sind Schwarzseher. Nur Weltuntergang, der Antichrist, der falsche Prophet, oh, 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 nein. Wir sollten fröhlich unsere Straße ziehen, weil Jesus mit uns ist, weil wir was Besonderes sind, weil wir Erwählte Gottes sind. Unsere Berufung ist, einmal König und Priester zu sein. Aber die viele, die das nicht tun, ihre Berufung nicht festmachen, werden zu Antichristen und zu Faschisten. Verstehst du? Und nicht zu Königen und Priestern. In Jesus sollst du was Besonderes sein, erfüllt von der Liebe Gottes, erfüllt von der Freude des Herrn, erfüllt vom Frieden durch den Heiligen Geist. Du bist einmalig. Und wenn du das einmal begreifst, ich bin einmalig, dann verlierst du dich nicht in Nebensächlichkeiten. Du bist einmalig. Wir müssen nicht nur einfach nur um uns sehen und in unserem eigenen Saft schmoren. Nein, ich sehe die Herrlichkeit Gottes und was mit mir ist, das ist egal. Mit mir, ich lebe im Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, gib dich nicht auf. Das Volk Israel hat sich so oft aufgegeben. Es war das auserwählte Volk, aber immer wieder, ach, wir sind nicht, lass uns wieder nach Ägypten zurückgehen. Was wäre passiert, wenn Israel nach Ägypten zurückgegeben? Und da gab es einige, die sind auf ihre eigene im eigenen Sinn und so weiter, nach Kanaan einstürzen, einbrechen wollen, das wurden alle geschlagen, erschlagen. Ja, wir machen, der Weg ist kürzer, es geht viel schneller. Nein, du bist das auserwählte Volk Gottes, wie damals die Israeliten, du bist der Augapfel Gottes. Überleg einmal, was ganz Besonderes, eine Spezialität, ein Spezi. Du bist eine Spezi. Denk drüber nach. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Er wird nicht viel fragen, diskutieren und labern und limitieren und quasseln und so weiter. Er lebt mit der Übereinstimmung mit Gott. Halleluja, danke Jesus. Ich weiß, dass mein Erlöser, mein Heiland lebt. Und jeder wird es bemerken, wer dann dein Leben kontrolliert. Also nicht die Furcht. Was kommt 2017? Weißt du, du lebst deine Passion, deine Berufung in dem Rahmen, wo Gott es dir gegeben hat, in diesem Umfeld. Du lebst und lebst gut und munter. Und dann malst du in diesem Rahmen malst du das Bild deines Lebens. Hagar geht zurück und damit begann wieder der Wille Gottes zu greifen, zu funktionieren. Wo warst du zum letzten Mal im Willen Gottes noch? Denk drüber nach. Und hier solltest du zurückgehen. An dem Punkt, wo du wusstest, hier war ich im Willen Gottes. Das war der Weg. Lebe das von Gott verborgene Leben, ob du verstehst oder nicht, ob die anderen verstehen oder nicht, das ist auch einerlei. Nimm die Herausforderung des Lebens an. Und ich meine, wir sind alle herausgefordert, wir sind alle gestresst, wir sind alle, ja, in eine Sache hineingezogen. Hadere nicht mit deinem Schicksal, murre nicht gegen Gott. Mach Gott keine Vorschriften, wie er das machen muss oder soll. Der macht sowieso nicht. Denn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Vergiss es. Du bist für Gott wichtig. Er hat größere Gedanken für dein Leben. Jesaja 35, Vers 8. Die darauf gehen, auf diesem Weg Gottes, und die Wege Gottes sind einfach, es ist nicht kompliziert, die darauf gehen, auf dem Weg Gottes, ob sie auch Toren seien, also blem, blem, verrückt oder nicht normal. Obwohl sie selbst Toren sind, sie sollen sich nicht irren. Auch die einfachste Seele ist bei Gott sicher. weil es bei Gott sehr wertvoll ist. Auch die Touren, das ist ein feines, angenehmes Wort so für Leute, die werden sich nicht irren. Geh einfach mit Gott, sei treu, folge ihm, frage ihn nicht so viel, warum, Herr, wieso und weshalb. Bleibe am besten ist mitten auf der Straße. Geh mitten auf dem Weg Gottes. Nicht nach links und nicht nach rechts. Sei gerecht und fürchte dich nicht. Gehorche Jesus und achte nicht auf die schlimmen Folgen. Was passiert, wenn ich Jesus treu werde oder treu bleibe und treu diene? Egal, was da passiert. Gott wird dich schon durchbringen. Du bist einmalig. Und lass dich nicht entmutigen und dich davon abbringen von diesem Weg. Einfach, du bist auserwählt. Nochmals Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du das weißt und unterschreiben kannst, du bist sein Eigentum, Gottes Modell, auf Gott zugeschnitten, du passt, nur du passt mit Gott zusammen. Alles andere, da ist immer nur Luft dazwischen. Nur Spielraum dazwischen. Ich habe dich erwählt und du bist mein. Ich habe dich gesehen, Hagar. Lass dich von Gott Gott soll dich entdecken. Nicht die anderen. Gott muss dich entwickeln. Gott muss dich ans Ziel bringen. Du bist Gottes Eigentum. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Nachmittag und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du Menschen segnest, die sich selbst entdecken, die sich selbst finden in dir und die wieder zurückkommen an dem Platz, wo du sie haben willst, wo sie zu Hause sind, wo du sie erwählt hast, Herr, wo du sie bestimmt hast. Denn jeder einzelne Gläubige, wenn er richtig steht, ist ein auserwähltes Werkzeug. Ansonsten ist er nur ein Hindernis, nur eine Blockade, nur ein Hemmschuh. Aber Herr, du möchtest Säulen, Mütter und Väter in Christus auch in dieser Stadt und in diesem Land entwickeln, Herr. Mach Menschen, dass sie dich finden und dass sie zu Patriarchen werden, zu Königen und Priestern, die mit dir eines Tages regieren. Denn du hast eine hohe Erwählung. Herr, du hast alles ausgesetzt, du hast alles gegeben, damit wir das werden, was wir werden sollten. In dem Namen Jesus. Halleluja. Ich segne auch die, die schwach sind. Auch die Schwachen liebst du. Auch die Schwachen führst du. Auch den Schwachen hilfst du, Herr Jesus. Und ich möchte meine Brüder und Schwestern in deine Hände legen. Herr, bring du die Hagars. Egal wo sie sind, wo sie in der Wüste stecken und versanden und ja, bring sie wieder zurück. Denn es ist so viel Not in diesem Land. Wir brauchen Menschen wie Moses, die wieder zurückkommen und Befreiung bringen, Israel. Und nicht nur irgendwo sich in der Wüste an der Herde bei den Schafen sich rumtreiben und sich da gut gehen lassen. Nein, Herr, du möchtest deine Kinder, dein Volk wieder gebrauchen zu dem, was du dir vorgenommen hast. In Jesu Namen. Amen.